Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
El Nuevo Caiman. Und jetzt gehen wir von diesem Karneval erstmal weit in den Nordosten nach Usedom, genauer gesagt. Denn hier geht unsere erste Reise hin. Und hier trafen sich einst Aristokratie und Berliner Geldadel zum Flanieren auf gepflegten Promenaden entlang Säulen und stuckverzierter Villen. Später entdeckten dann Schriftsteller und Malerinnen und Maler die Vorzüge der sogenannten Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. Heute ist die östliche Insel Deutschland ein beliebtes Urlaubsziel. Seine Architektur erzählt von Kaiserzeit, DDR-Vergangenheit und dem Umgang mit den Erbe der neuen Bundesrepublik. Michael Marek und Anja Steinbuch waren für uns dort.
Usedom, das ist mit 440 Quadratkilometer eine zerklüftete Insel zwischen Haff und Ostsee. Usedom, das sind 42 Kilometer weiße Strände und Steilküsten, deren Felsen wie von Curry gepudert leuchten. Dahinter dicht bewaldete Landschaften, durchzogen von türkis schimmernden Seen aus der Eiszeit und immer wieder flaches, stilles Land. Usedom, das sind drei Kaiserbäder, verbunden mit einer 12 Kilometer langen, autofreien Strandpromenade. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es hier Badetourismus. Besuchten gekrönte Häupter, deren Bankiers, Industrielle und Künstler die sogenannte Badewanne Berlins.
Man hat Ruhe und frische Luft. Und diese beiden Dinge erfüllen Nerven, Herz und Lungen mit einer stillen Wonne,
schrieb Theodor Fontane 1863 in einem Brief an seine Frau über die Urlaubsinsel. Der Schriftsteller verbrachte seine Kindheit in Swinemünde. Später kam Fontane regelmäßig zurück. Und auch Nobelpreisträger Günter Grass hat mit zauberhaft schrägen Versen Usedom und seiner Kindheit ein Denkmal gesetzt. Kleckerburg oder Wie macht man die Ostsee?
Bucheckern, Bernstein, Brausepulver. Dies Taschenmesser und dies Abziehbild, ein Stück vom Stück, Tonnagezahlen, Minutenzeiger, Knöpfe, Münzen, für jeden Platz ein Tütchen Wind.
Ursprungsort der heutigen Urlaubsinsel mit rund 1 Million Besuchern pro Jahr ist Heringsdorf. Wo einst der preußische Staat die Heringsfischerei vorantrieb, entdeckten geschäftstüchtige Großgrundbesitzer im 19. Jahrhundert ein bisher ungeahntes Potenzial an der Pommerschen Bucht, die Sommerfrische.
Wir stehen auf dem sogenannten Kulm, der Ausgangsort der Entwicklung des Badeortes Heringsdorf war.
Jana Olszewski ist Historikerin und hat sich auf Bäderarchitektur spezialisiert.
Seit etwa 1750 hatten sich an den Küsten, an der Südküste Englands, die ersten Seebäder gegründet. Und England ist sozusagen das Vorbild auch für deutsche Seebäder an Nord- und Ostseeküste. In Heringsdorf hat man natürlich diese Entwicklung wahrgenommen. Und so ist also hier ab 1824 sind die ersten Badeanstalten errichtet worden. Und man begann hier auch die ersten Logierhäuser zu bauen, das erste Gesellschaftshaus. Und diese ganze Entwicklung in der Frühzeit ist verbunden mit keinem geringeren als Bernhard von Bülow, einem Vorfahren Vico von Bülows, den wir alle kennen, den Komiker.
Zu den ersten Hotels, die damals Logiehäuser hießen, gehört auch das heute blitzblank renovierte Weiße Schloss in Heringsdorf. Eine Nobelherberge, damals wie heute, für eine gut betuchte Klientel, nicht nur aus dem 200 Kilometer entfernten Berlin.
Und das Weiße Schloss ist auch deshalb sehr spannend, weil 1866 die preußische Kronprinzin Victoria hier war mit ihren beiden Söhnen, Prinz Heinrich und Wilhelm. Wilhelm, der spätere Kaiser, Wilhelm II. Und nach der Schlacht von Königgrätz hat sie dann auch ihr Gatte hier besucht, der spätere Friedrich III., der Kaiser.
Ob Erholung vom Gemetzel auf den Schlachtfeldern, frische Meeresluft für moribunde Lungenkranke oder sommerliche Bühne für die High Society der Weimarer Republik. Heringsdorf war das erste Kaiserbad auf Usedom. Es sollte später mit Ahlbeck und Bansin angemessene Nachbarorte bekommen. Denn nicht nur in den wilden 1920er Jahren war Ostseeurlaub schick. Obendrein waren die Bäder für die Berliner Gesellschaft verkehrsgünstig zu erreichen, mit eigenem Eisenbahnanschluss praktisch vor der Haustür, so Jana Olszewski.
Überwiegend waren das Finanziers und hohe Bankangestellte oder auch Angestellte des preußischen Staates, die aus Berlin kamen und sich hier im Sommer einquartiert haben. Also gerade Heringsdorf ist für diese Kultur bekannt, dass hier also vor allen Dingen Finanziers, Bankiers, die sich eigentlich auch teilweise aus Berlin kannten, die dort also auch ihre Villen nebeneinander zu stehen hatten, im Tierpark und Charlottenburg und so weiter, die haben sich das leisten können und haben sich hier im Sommer für mehrere Wochen niedergelassen.
Und so entstand ein lukrativer Markt für Baugrundstücke, Immobilien, Tennisplätze und sogar eine Pferderennbahn wurde errichtet, nach Berliner Vorbild, versteht sich. Und damit entstand auch ein eigener Baustil, die Bäderarchitektur.
Und zwar gibt es hier in der Bäderarchitektur der drei Kaiserbäder eine besondere Ausprägung von Holzvillen, die ab etwa 1900 errichtet worden sind. Und zwar sind das Beispiele für die frühe Konstruktion oder den frühen Bau von Fertigteilhäusern. Es gab also in Wolgast eine Firma, die Wolgaster Aktiengesellschaft für Holzbearbeitung, die um 1900 begonnen hat, per Katalog Holzhäuser anzubieten, die man bestellen konnte. Und dafür haben wir hier eben in den Kaiserbädern, vor allen Dingen in Bansin, aber auch in Heringsdorf, Beispiele.
Nicht nur Chalets aus dem Katalog stehen heute noch in den Kaiserbädern, auch italienisch inspirierte Mini-Paläste, tempelähnliche Bauten mit Säulenveranda und südeuropäischer Glaskunst. Historismus, Klassizismus, Jugendstil, es gibt kaum eine Epoche, die nicht zitiert und kopiert wird. Und das ist das Besondere der Kaiserbäder, diese Einheit und gleichzeitig architektonische Vielfalt an einem Ort, so Historikerin Jana Olszewski.
Hugo von Delbrück hat 1872 die Aktiengesellschaft Seebad Heringsdorf gegründet. Und diese Aktiengesellschaft hat sozusagen die eigentliche Entwicklung des Seebader Ortes erst vorangetrieben. Er hat also Grundstücke aufgekauft an der Küste und im Wald und hat die dann parzelliert, gewinnbringend an zahlungskräftige Käufer aus Berlin und Stettin verkauft.
Im alten Ortskern von Heringsdorf zwischen Seebrücke und Einkaufsmeile ragt nur wenige Schritte von den Prachtvillen entfernt eine Bausünde aus DDR-Zeiten unübersehbar in den Himmel. 11 Stockwerke Plattenbau aus Stahlbeton. Historikerin Olszewski schaut gern daran vorbei. Sie konzentriert sich lieber auf die historische Substanz des Ortes, genauso wie die Insel Oberin. Der Grund? Man bereitet gerade eine Bewerbung vor, um die drei Kaiserbäder als UNESCO-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen.
Wir stehen jetzt vor der Villa Oechsler, die von vielen auch als einer der schönsten Bauten der Bäderarchitektur überhaupt bezeichnet wird. Diese Villa ist 1883 errichtet worden und die Besonderheit dieses Baus ist, dass wir also hier eine Säulenvorhalle haben, die Säulen aus Porphyr. Und im Giebelfeld befindet sich ein Mosaik, das seinesgleichen überhaupt in der Bäderarchitektur sucht. Das ist nämlich ein Mosaik, das badende Grazien zeigt, ein typisches Thema aus der italienischen Renaissance. Und diese badenden Grazien werden von Hase und Dachs beobachtet.
Sonntagnachmittag zur Promenade, im Designerkleid zur Prozession. Selbst die Sonne pinkelt Limonade. Auf den Strand im gelben weichen Ton, aus den Muschelbühnen will man geigen.
Einen Steinwurf von Haas und Dachs entfernt, die Villa Bleichröder, umgeben von einem Park, daneben ein modernes Hotel mit Pool und Außenanlage. Der historische Spazierweg auf der breiten, von Laubbäumen gesäumten Promenade wird von Flaneuren mit und ohne Fahrräder genutzt. Autos sind verboten. Fernab von Wirtschaftswunder und Modernisierungswahn wurden hier historische Baustrukturen verschont und für die Nachwelt bewahrt. Rund 200 Villen stehen in den drei Kaiserbädern inzwischen unter Denkmalschutz. Nur so überlebte das Ensemble der Kaiserbäder, deren Ursprung auch im gewinnsprudelnden Gesundheitstourismus liege, sagt Jana Olszewski.
Ja, wir stehen hier am sogenannten Damenbadweg. Das Baden ist ja eine Kultur, die erst im Zuge der Aufklärung Einzug genommen hat. Und zwar hat man erkannt, dass diese staubkeimfreie Seeluft, die zudem sehr salzreich ist, einen sehr erfrischenden und anregenden Effekt auf den eigenen Körper hat. Und damit hat man eben begonnen, in England als Vorreiter die ersten Badeanstalten einzurichten.
Ein teures Unterfangen mit Umkleidekabinen direkt am Wasser, zur Mode der feinen Gesellschaft inklusive des gehobenen Bürgertums. Die große Masse der Bevölkerung blieb von diesem Vergnügen zunächst ausgeschlossen. Aber auch unter den Schönen und Reichen gab es strenge Geschlechtertrennung.
Was kann ein bisschen Wasser Ihnen schaden? Gehen Sie baden.
In den ehemaligen Kaiserbädern wird diese Kultur nicht lange in Gebrauch gewesen sein. Hier hat man eher begonnen, dann sogenannte Badeanstalten zu bauen. Bis 1923, das ist das Jahr, in dem Bansin als erstes deutsches Seebad die Freibadeerlaubnis erteilt hat, bis dahin war man also gezwungen, in Badeanstalten baden zu gehen. Und das war streng geschlechtlich geteilt. Es wurden Damen- und Herrenbäder angelegt, die durchaus weit voneinander entfernt waren. Und es gibt auch Berichte, dass diese Badeanstalten stark überwacht wurden.
Die Demokratisierung des Badens im Meer ist also gerade mal 100 Jahre alt. Zaghaft wagten sich dann nicht nur bürgerliche Gäste ins Wasser, sie fanden Unterkunft in den entstehenden kleinen Hotels und Pensionen in Ahlbeck und Bansin.
Badegäste wurden diejenigen, die sich das leisten konnten. Einerseits haben wir, und das trifft vor allen Dingen auf Heringsdorf zu, die Villenbesitzer, also diejenigen, die das Vermögen dazu hatten, sich eine Villa zu errichten. Und andererseits dann die vielen Pensionen und Hotels, die in Ahlbeck und vor allen Dingen auch Bansin dann später noch entstanden sind, die es auch Einkommensgruppen mit nicht ganz so hohem Einkommen ermöglichten, hier in die Seebäder zu kommen. Und gerade die Villen sind ja auch ein Aushängeschild sozusagen der Finanzkraft ihrer Erbauer.
Die Abgeschiedenheit Usedoms, Sonne, Meer und viel Natur lockten auch zum Anfang des 20. Jahrhunderts die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstler auf die Insel. Einer von ihnen war Maxim Gorki, weiß Karin Lehmann zu berichten, die sich seit Jahrzehnten mit der literarischen Vergangenheit der Insel beschäftigt.
Gorki kam auf Anraten Lenins 1917, war ja diese Oktoberrevolution und hat sich ja in dem Land sehr viel verändert, auch für Gorki. Und Lenin hat ihn dann gebeten, er möchte doch ins Ausland fahren, weil er auch irgendwie gespürt hat, dass Gorki nicht zufrieden war mit den Verhältnissen, so wie sich das zum Teil entwickelte dort. Und viele schreiben, er war krank und musste aufgrund seiner Lungenerkrankung hierher kommen. Das würde ich nicht so sehen. Es war eine Art innere Emigration für Gorki. Ja? Und er hat Lenin sehr gescheit reagiert und hat ihn erst mal weggeschickt mit dieser offiziellen Begründung nach außen.
In Heringsdorf ist dem Schriftsteller mit der Villa Irmgard ein Denkmal gesetzt. Das Haus in der Maxim-Gorki-Straße 13 ist außen frisch gestrichen und innen ganz dem russischen Autor gewidmet. Wohn- und Arbeitszimmer sind im Stil der 1920er Jahre teils mit Originalmöbelstücken eingerichtet. Gorki kam im Mai 1922 mit seinem Sohn und dessen Frau aus Berlin nach Usedom und mietete die Räume von einem Rechtsanwalt. Er schrieb hier an seiner Autobiografie und verfasste zahlreiche Briefe an europäische Schriftsteller. Er blieb bis September 1922.
Dieses Haus steht auf der internationalen Denkmalliste und es soll davor gewahrt werden, dass man dieses Haus irgendwann mal ändert, anders anstreicht oder auch völlig anders Haus nutzt. Die Gemeinde hat sich entschieden, dass dieses Haus eine Erinnerungsstätte an diesen großen Künstler bleibt, weil auch hier namhafte Künstler in diesem Haus Gorki-Besuch abstatteten.
Belegt sind die Besuche des Freundes und Schriftstellerkollegen Alexei Tolstoi, der nach Paris und Berlin emigriert war. Auch der Opernsänger Fjodor Schliapin und dessen Tochter gehörten zu seinen Gästen in der Villa Irmgard. Aber nicht nur Gorki entdeckte die Insel für sich, auch Heinrich und Thomas Mann, Theodor Deubler, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, sie alle schwärmten für Usedom.
Gorki war hier recht unauffällig. Die Fischer haben sich erinnert, dass immer jeden Morgen ein Mann mit einem großen Schlapphut und einem dunklen Mantel am Strand entlanggang, der auch nicht Deutsch sprechen konnte und eben durch diese fremde Sprache auch ein bisschen unwirklich wirkte. Dann hat er in einer Chronologie über die Kinder in Heringsdorf geschrieben. Er schreibt dann, es waren wohl über 100 rachitische und skrofilöse Kinder. Sie spielten von morgens bis abends am Strand. Sie sahen aus wie alte Zwerge. Das hat ihn so beeindruckt, ja, dass er also das auch literarisch festgehalten hat, welche Begegnungen er gemacht hat und wie das auf ihn gewirkt hat. Auf der einen Seite vorne dieses Luxusleben, wo man sich am Tag dreimal umzog, wo es um 17 Uhr ständig Reunions gab, zum Feuerwerke, wo die Leute gesehen werden wollten, wo das Leben einfach pulsierte mit Spielcasino, mit Tänzen und was es alles an Annehmlichkeiten gab. Das hat Gorki nicht gemacht. Er lebte hier sehr zurückgezogen.
Trotz Seelenverwandtschaft haben sich die prominenten Dichter, die Kästners, Gorkis und Manns, nicht getroffen. Jeder urlaubte für sich mit Familie. Ob russische Seele, prominente Autorin oder Romanciers der Weimarer Republik, sie alle fanden Ruhe und Inspiration auf Usedom. Das habe vielleicht auch etwas mit dem milden Seeklima zu tun. Davon ist Karin Lehmann überzeugt und rezitiert das Ideal von Kurt Tucholsky.
Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse. Vorne die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich mondän.
Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit. 9 Zimmer, nein, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm. Eine süße Frau, voller Rasse und Werve und eine fürs Wochenend, zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm.
Eine Insel, die Krankheiten heilt und Ängste nimmt. Maxim Gorki, der russische Nationaldichter, und das ist belegt, hat in das Gästebuch der Villa Irmgard geschrieben.
Und dennoch und trotz alledem werden die Menschen eines Tages wie Brüder leben.
Da ahnte der große russische Schriftsteller noch nichts von der Tragik des 20. Jahrhunderts und den politischen Wendehälsen.
Nach der Wende gab es den Antrag, dass man darüber nachdenken sollte, die Maxim-Gorki-Straße umzubenennen. Sie hieß ja erst Lange Bergweg. Das scheiterte daran, dass Überzeugungsarbeit geleistet wurde, dass Gorki kein No-Name ist, sondern jemand, der Weltliteratur geschrieben hat. Und dass man bestimmte Sachen nicht wiederholen sollte und einfach Literatur verbannen sollte, die dann einfach manchen nicht passt, dass sie hier im Ort noch da sind. Dass eine Straße nach einem Künstler benannt wird. Nein, die Straße hat überlebt und das zeigt eigentlich, dass man doch sehr großzügig denken kann und eine gewisse Weitsicht auch mitbringt.
Sie hat mir treu versprochen, gab mir ein Ring. Sie hat die Treu gebrochen, das Ringlein sprang entzwei. Sie hat die Treu gebrochen, das Ringlein.
Mit diesen Klängen verlassen wir Usedom, Insel an der Ostsee, wo sich einst Aristokratie und Berliner Geldadel zum Flanieren auf gepflegten Promenaden nebst edlen Villen traf. Später entdeckten dann auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller und Maler die Vorzüge der Insel und meine Kolleginnen und Kollegen Michael Marek und Anja Steinbuch waren für uns dort. Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk, der geht gleich in die Nachrichten. Und davor verweilen wir musikalisch noch einen kleinen Moment lang bei Usedom, der Insel. Und das mit Klaviermusik von Chopin, gespielt von Anna Winitskaya. Denn diese Musik ist eine kleine Reminiszenz an das Nachbarland Polen. Denn Usedom gehört ja zu einem Teil zu Polen. Wir genießen also Chopin. Und wenn Sie wollen, hören wir uns dann nach diesem Opus 29 Nummer 1 in Astur gleich zum zweiten Teil der heutigen Reisenotizen wieder.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Weiter für Sie am Mikrofon Susan Sari. Wir reisen in diesem zweiten Teil nach Subotica, Serbien, dem sogenannten weißen Fleck der Europakarte. Es geht außerdem zu dem sogenannten geheimen Hollywood-Star, der LA River. Und wir machen uns erst einmal gleich hier nach Köln, wo gerade der Karneval tobt. Und hier in Köln auf Spurensuche im Kölner Karneval nach Willi Ostermann. Wir tauchen thematisch erstmal ein in den Kölner Karneval und das mit den Black Fös, einer wohl vielerorts bekannten Kölner Mundartband, die wohl zu den langlebigsten und erfolgreichsten Kölner Gruppen gehören. Ein Lied, das ganz viele Attribute des Kölner Karnevals in sich trägt. Feierfreude, aber auch Melancholie und Sehnsucht, Freundschaft, Zusammenhalt und Neuanfang.
Ich hab nen Deckel, da steht noch 10x80 Stunden. Der litt in Köln, in meiner Kneipe, beim Struzejuck. Ich hab damals nicht dran gedacht, Mord noch fort in der selben Nacht und ich fuhr nach Berlin mit der Bahn. Da fing ich eine neue Arbeit an. Berlin ist eine Wolke, so studiert in der Zeitung drin. Komm her zu uns, Berlin ist in. Am da verdient man für mich als Haus. Und das Nation der Lampe, die mal zu strömen bin ich. Jetzt hier in der Stadt, doch befällt irgendjemand. Ich weiß nicht wann. Ich hätte niemals, niemals gedacht, dass ich so oft an Köln denken muss. Ich hab nie gefunden und alles geht mir auch nicht schlecht, aber trotzdem, dann komme ich hin. Mich zurecht. Tag 80 Stunden. Der litt in Köln, in meiner Kneipe, beim Struzejuck. Nächsten Monat, wenn ich Urlaub mach, will ich sehen, dass ich 14 Tage fahren kann. Es ist zwar gut, doch ich hab dir unter dich ne neue Decke machen kann. Ich hätt niemals, niemals gedacht, dass ich so oft an Köln denken muss. Ich hab nie gefunden und alles, es geht mir auch nicht schlecht, aber trotzdem, dann komme ich hin. Ich hätte niemals, niemals gedacht, dass ich Köln so gern mach. Denn Köln, das ist die Stadt, wo ich groß geworden bin. Und irgendwann muss ich dann, wenn ich kann, wieder hin. Thank you.
Ich habe einen Deckel, singen die Black Fös. Und ich frage Sie, sagt Ihnen der Name Willi Ostermann was? Den meisten Rheinländern sicher schon. Für den Rheinländer ist nämlich dieser Willi Ostermann das Nonplusultra der heimatlichen Musiklegenden. Sowas wie Osterhase und Weihnachtsmann zusammen. Man könnte quasi sagen Ostermann. Aber was hat ihn in Köln und Umgebung überhaupt so weltberühmt gemacht? Und warum ausgerechnet in Köln und Umgebung? Diesen Fragen ist mein Kollege Bernd Geißen nachgegangen.
Da, wo die sieben Berge am Rheine Strande stehen, kannst du die blonden Mädels mit blauen Augen sehen. Und an die schönen Stunden denkst du dann tausendmal, wo fröhlich sie marschierten durchs Nachtigallental.
Ins Nachtigallental, von dem dieses Lied auch singt, kommt man, wenn man in Königswinter am Rhein, nicht weit hinter dem Bahnhof, ins Siebengebirge abbiegt. Wer dann bergauf wandert, kommt vorbei an Streuobstwiesen, an der Drachenburg und auch an der Burgruine Drachenfels. Oben auf der Höhe liegt dann irgendwann der Ort Ägidienberg. Mittendrin gibt es hier den Ägidiusplatz. An seiner Stirnseite die Kirche, rechts ein Fitnessstudio und links ein Reisebüro im Haus Nummer 11. Über dessen Schaufenster, und jetzt kommt's, hängt ein Schild mit der Inschrift: In diesem Haus entstand das Willi-Ostermann-Lied »De Wienerns haben nen Haas im Pott«. Ein Nicht-Rheinländer wird hier nur den Kopf schütteln und sich fragen, wie bekloppt ist das denn? Dabei sollte er wissen, das ist überhaupt nicht bekloppt. Willi Ostermann war der Schöpfer von Liedern in rheinischer Mundart. Und wenn dieser Nicht-Rheinländer sich dann weiterfragen sollte, und was macht dann dieser Herr Ostermann in Ägidienberg, dann lautet die Antwort Urlaub. Also er machte hier Urlaub. Damals. Wie bekannt Willi Ostermann schon vor rund 100 Jahren war und wie sehr seine Lieder den Nerv der Menschen im Rheinland treffen, belegen die Vorkommnisse vom 3. Juli 1949, erzählt Guido Hoffmann. Er ist Präsident der großen Königswinterer Karnevalsgesellschaft. An diesem 3. Juli wurde im Nachtigallental nämlich ein Willi-Ostermann-Denkmal eingeweiht.
Man kann es sich kaum vorstellen, es sind fast 80.000 Menschen nach Königswinter gekommen, um der Einweihung des Willi-Ostermann-Denkmals im Nachtigallental beizuwohnen. Die kamen mit Sonderzügen, mit Schiffen, also alles, was laufen konnte, war unterwegs und hat sich nach Königswinter eingefunden. Und Hintergrund war, dass Willi Ostermann zur Naherholung in den 20er, 30er Jahren nach Königswinter gekommen ist, um dann quasi im Siebengebirge sich irgendwo an einer schönen Stelle niederzulassen, um dort seine Lieder zu schreiben, seine Heimatlieder.
Am Rheines Strande, also in Köln-Mülheim, nicht im Nachtigallental, wurde Wilhelm Ostermann 1876 geboren und hier ist er auch gestorben, schon 1936. Erlernt hatte er den Beruf eines Stereotypeurs und Galvanoplastikers. Das klingt jetzt nicht so aufregend und war für ihn auch irgendwie nicht das Richtige. Ihn zog es stattdessen schon früh auf die Bühne. Seit 1895 war er Mitglied in einer Laientheatergruppe. Außerdem hatte er eine Weile ein eigenes Puppentheater. Und er trug immer öfter eigene Gedichte und Lieder bei Familienfeiern und in Gasthäusern vor. Meistens lustige Begebenheiten in kölscher Mundart, versteht sich. Er war das, was man in Köln und Umgebung Krätzchensänger nennt. Ein Krätzchen ist, so übersetzt es, eine Erklärseite für Auswärtige im Internet, ein Schwank oder eine Schnurre oder ein heiteres Stücklein, teils harmloser, teils derber Art.
Er hat sicherlich nicht direkt mit dem Karneval angefangen. Er war ursprünglich im Theatergeschäft unterwegs und hat dann aber doch relativ schnell festgestellt, dass doch seine Leidenschaft eher darin liegt, Lieder zu schreiben, Heimatlieder.
Dafür sah er dem Volk aufs Maul, schrieb auf, was er sah und war so etwas wie eine singende Zeitung, schreibt die Kölner Willi-Ostermann-Gesellschaft. Der Karneval wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts auf ihn aufmerksam. Angefangen hat er als Redner bei Kölner Karnevalssitzungen. Der Durchbruch gelang ihm dann mit seinen Liedern. 1907 machte eines seiner bekanntesten die Runde. Dem Schmitz Singfrau ist durchgebrannt. Auf Hochdeutsch: Die Gattin des Herrn Schmitz ist ohne Herrn Schmitz und ohne Bescheid zu sagen abgereist. Sehr wahrscheinlich nicht allein. Das waren noch Zeiten, schwärmt Guido Hoffmann. Das Lied habe ganz Köln gesungen.
Dem Schmitzingfrau ist durchgebrannt. Tralalalalala. Wohin, das ist noch unbekannt. Tralalalalala. Sich gestern Abend ist sie fort. Tralalalalala. Der Schmitz, der lag sich halb kaputt. Tralalalalala.
Willi Ostermann war in meinen Augen letztendlich der Vorreiter für alles das, was mit dem Karneval und mit der Musik zu tun hat. Sie müssen sich vorstellen, es gibt keine Stadt auf der Welt, die so besungen ist wie Köln. Das ist so.
Moment, hier gehen dem Karnevalspräsidenten Guido Hoffmann ganz klar die Ostermänner durch. Die meistbesungene Stadt der Welt ist nicht Köln, sondern entweder London oder New York, je nachdem, wer gezählt hat. In Deutschland liegt Köln vor Düsseldorf. Das dürfte Guido Hoffmann immerhin noch freuen. Weniger allerdings, dass Köln nur auf Platz 5 liegt. Deutscher Spitzenreiter ist Berlin. Aber im Unterschied zu London und New York und Berlin haben Köln und Willi Ostermann plus Rheinland eben doch etwas ganz Besonderes zu bieten. Willi Ostermann hat nämlich nicht nur Köln-Hymnen und Schunkellieder geschrieben und gesungen. Viele seiner Lieder spiegeln die Alltagsprobleme wider und die einfachen Lebensumstände der Menschen, die es finanziell nicht so dicke hatten. Wie das schon erwähnte Lied »De Wienans haben nen Haas im Pott« aus dem Jahr 1908. Der Hase im Topf für das Festessen der Familie Wienans ist nämlich die von der Familie Hövelmann vermisste Katze.
Es war natürlich kein Geld da, die Lebensmittel waren vielleicht knapp zu dieser Zeit. Diese Dinge hat Willi Ostermann natürlich aufgegriffen und die besungen. Und der Wienans Hand ein Haas im Pott, ja, das ist natürlich ein Lied, was man heute im Karneval singt, hat aber eigentlich mit dem Karneval überhaupt nichts zu tun.
Das gilt sicher auch für eines seiner bekanntesten Lieder, Heimweh nach Köln. Sein letztes Lied übrigens aus dem Jahr 1936. Entstanden ist auch das im Königswinterer Nachtigallental. Dem Präsidenten Guido Hoffmann wird dabei sicher heimatlich warm ums Herz, aber lustig findet er das Lied nicht. Denn wenn Willi Ostermann davon singt, dass er zu Fuß nach Kölle gehen möchte, denkt Guido Hoffmann dabei nicht an dessen Rückweg aus dem Urlaub von Egidienberg nach Köln-Mühlheim, sondern daran, welche Gefühle das Lied nach Willi Ostermanns Tod ausgelöst haben könnte.
Wenn ich so an meine Heimat denke, warum sind dort so für mir stand, möcht ich direkt ob Heimann schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln jan,
das Lied, wenn ich so an mein Heimat denke und sind der Dom, so fühl mir ston. Das sind natürlich Lieder, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, die Männer waren an der Front, ja, oder waren vielleicht auch wieder unterwegs nach Hause und haben dann quasi dieses Lied im Kopf gehabt und haben immer dann natürlich an die Heimat gedacht, an Köln gedacht, dass sie wieder zurückkommen wollen zu ihren Familien. Ich möchte zu Fuß nach Köln, Jan. Ich möchte so schnell wie möglich nach Hause zu Fuß, ja.
Dass die Soldaten ausgerechnet beim Lied von Willy Ostermann wehmütig an die Heimat gedacht haben, kann sein. Bei der Vorstellung verlassen wir wahrscheinlich aber den Boden gesicherter Tatsachen und befinden uns stattdessen mittendrin in der rheinischen Seele. Hier noch ein Beispiel dafür, wie es darin zugeht. Wenn in Köln und Umgebung ein Willy Ostermann-Lied erklingt, egal welches, dann wirkt das auf den Rheinländer wie der Glockenton auf den Hund beim Pawlowschen Reflexexperiment. Das kennen Sie doch, oder? Der Hund dachte beim Gong, es gibt was zu futtern und deswegen lief ihm das Wasser im Maul zusammen. Der Rheinländer denkt bei einem Willy Ostermann-Lied, es geht wieder los, so wie Guido Hoffmann auch.
Hier macht's die Musik, sobald der Trömmelchen geht, sagen wir bei uns in Köln, jedet wieder los. Und dann ist der Rheinländer wie umgewandelt. Es liegt schon im Blut hier. Also der Rheinländer, der sich mit dem Karneval identifiziert, gucken Sie mal, ich bin da auch reingeboren letztendlich. Ja, das wird ja manchmal über Generationen vermittelt. Ja, da war der Opa schon im Karnevalsverein und der Sohn und dann kommt der Enkel dazu. Und die Leute sind einfach fröhlich. Die können natürlich auch von jetzt auf gleich feiern und auch in schlechten Zeiten feiern. Das kann der Rheinländer extrem gut. Und nicht nur der Kölner. Ich denke, das funktioniert im ganzen Rheinland hervorragend. Aber sicherlich auch in Berlin und woanders, aber vielleicht auf eine andere Art.
Auf eine ganz andere Art, ja, das muss man so sagen. Was die rheinische Variante angeht, Herr Hoffmann, warum gibt es die eigentlich vor allem in Köln?
In meinen Augen, weil Köln Gefühl ist.
Ein was?
Ein Gefühl.
Ach so, ja dann.
Köln, ein Gefühl, der Kölner Komponist und Texter Willy Ostermann. Wer ist er gewesen hier in Köln und für die Kölnerinnen und Kölner? Diesen Fragen ist mein Kollege Bernd Geißen nachgegangen. Wir erweisen ihm noch einmal musikalische Ehre zum Abschluss mit dem Lied Einmal am Rhein. Und darin singt Willy Ostermann auch über das Heimweh. Er singt Einmal am Rhein, du glaubst, die ganze Welt ist dein. Es lacht der Mund zu jeder Stund, das kranke Herz, es wird gesund. Komm, ich lade dich ein, einmal zum Rhein.
Wer hat nicht einmal am Rhein in lauer Sommernacht beim Glase Wein vom Glücke träumen zugebracht, seelisch berauscht, Küsse getauscht, wo nur der Mond allein die schelmisch belauscht. Einmal am Rhein und dann Wein alleine sein, einmal am Rhein, beim Glase Wein, beim Mondenschein, einmal am Rhein, du glaubst, die ganze Welt ist dein, es lacht der Mund zu jeder Stund, das kranke Herz, es wird gesund, komm, ich lade dich ein. Einmal zum Rhein. Herrlicher Rhein, wo man am schönsten lebt und liebt, ihm gilt mein Glas, gefüllt mit dem, was er uns gibt, sein Rebensaft. Frohsinn und Schaff, Weine vom Rhein, die haben Wunderkraft. Einmal am Rhein und dann zu zweit alleine sein. Einmal am Rhein, beim Gläschen Wein, beim Mondenschein. Einmal am Rhein, du glaubst, die ganze Welt ist dein. Es lacht der Mund zu jeder Stund, das kranke Herz, es wird gesund. Komm, ich lade dich ein.
Vom Rhein zu einem ganz anderen Gewässer. Und da möchte ich zunächst einmal fragen, wer an Los Angeles denkt, der denkt woran? Vielleicht erstmal an 12-spurige Freeways oder an Hollywood oder vielleicht auch an weite Natur oder vielleicht auch an Naturkatastrophen wie Erdbeben, Feuer oder ganz aktuell die Überschwemmungen. Ein langer Zeit vergessener Akteur hatte mit Bildern und Videos seiner wilden Fluten einen furiosen Auftritt. Die Spanier gaben ihm den Namen Rio des Los Angeles. Heute heißt er der L.A. River. Nur die wenigsten wissen, Los Angeles ist an einem Fluss entstanden und er hat der Stadt ihren Namen gegeben. Doch selbst den meisten war entfallen, dass ein Fluss durch ihre Stadt fließt. Während der Regenfälle der vergangenen Tage hat er sich wieder in Erinnerung gerufen. Martina Groß hat dem L.A. River einen Besuch abgestattet und den Gründen nachgespürt, warum er so lange vergessen werden konnte.
Ein breites Betonbett, in dessen Mitte die meiste Zeit des Jahres nur ein dünnes Rinnsal fließt. Ein schlechter Scherz von einem Fluss. Und doch ist kaum ein Fluss so berühmt und gleichermaßen so unbekannt wie der Los Angeles River. Ein ikonischer Ort und Schauplatz für unzählige Filme und Fernsehserien. Sein ausgetrocknetes Betonbett eignet sich hervorragend für Verfolgungsjagden oder Autorennen.
My friend Harry Dean Stanton, the late actor.
Mein Freund Harry Dean Stanton, der inzwischen verstorbene Schauspieler, spielte in Repo Man mit, der zum Teil im Fluss gedreht wurde. Als mein Buch über den L.A. River herauskam, rief er mich eines Tages an und fragte, was machst du gerade? Willst du mit mir essen gehen? Ich sagte, nein, ich rede über den L.A. River. Er sagte, L.A. hat einen Fluss? Und ich sagte, Harry, du hast einen Film in ihm gedreht. So unerkennbar war er als Fluss und als Ort. Er erfüllte nur einen Zweck, wie ein Set. Er konnte die Zukunft, die Vergangenheit, die Gegenwart sein. Er war nur nicht das, was er eigentlich war, nämlich der Fluss.
2001 hat Pat Morrison, die als Kolumnistin für die L.A. Times schreibt, eine Biografie des Flusses veröffentlicht. Rio, L.A. Tales from the Los Angeles River. Es ist die Geschichte eines Flusses, der einst in einem Becken zwischen steil aufragenden Bergen und dem Pazifik frei fließen und meandern konnte. An dem Menschen lebten, denen er alles gab, was sie zum Leben brauchten. Die ihren Alltag nach dem Fluss ausrichteten. Bis im 18. Jahrhundert die ersten Europäer nach Kalifornien kamen.
When the Spanish arrived in August of 1769,
als die Spanier im August 1769 ankamen, fanden sie überall Wasser in Los Angeles. Aber hier war die Hauptquelle, der Fluss, dem sie den Namen gaben. Ich glaube, es war der Namenstag.
El Rio de Nuestra Señora, la Reina de Los Angeles, de Porciúncula. I think that's right.
Der Fluss unserer Dame, der Engel von Porciúncula. Das auf eine Landkarte zu schreiben, war eine kleine Herausforderung.
Der Los Angeles River entspringt im San Fernando Valley aus dem Zusammenfluss des Arroyo Calabasas und dem Bell Creek. Er hat der Stadt, die an seinen Ufern entstand, ihren Namen gegeben, Los Angeles. Auf 81 Kilometern bewegt er sich durch L.A. County und die City of Los Angeles. Fast 150 Jahre versorgte er ihre Bewohner und die Landwirtschaft über ein Kanalsystem mit Wasser. Das mediterrane Klima und die fruchtbaren Böden, auf denen Zitronen, Orangen und Wein wuchsen, versprachen ein gutes Leben. Farmer aus dem Mittleren Westen wählten Los Angeles für ihren Alterssitz. Touristen kamen. Immer weiteres Land wurde parzelliert und zu Bauland umgewandelt. Die Einwohnerzahl der Stadt am Fluss wuchs seit dem Ende des 19. Jahrhunderts rasant. Und es war absehbar, für alle würde das Wasser nicht reichen. Seit 1913 bezieht Los Angeles einen Großteil seines Wassers aus dem 400 Kilometer entfernten Owens Valley. Von dem schmutzigen Coup erzählt Roman Polanski in seinem großartigen Film Chinatown mit Jack Nicholson. Seitdem hat der Fluss seine Rolle als Wasserlieferant verloren. Zunehmend wurde er zur Kloake und in seiner Unberechenbarkeit zu einem Problem. In den Sommermonaten versickerte er zu einem Rinnsal, während er im Winter und bei Dauerregen zu einem reißenden Fluss anschwellen konnte. Die Schäden aus den Überschwemmungen stiegen proportional mit der Einwohnerzahl und der Bebauung der Flussauen. Im Winter 1938 trat der Los Angeles River ein letztes Mal mit verheerenden Folgen über seine Ufer. Downtown stand unter Wasser. Mit Bundesmitteln übernahm der U.S. Army Corps of Engineers die Planung für die Kanalisierung des Flusses.
Einige Abschnitte des L.A. Rivers sind so ausgelegt, dass sie mit einer Geschwindigkeit von etwa 64 Stundenkilometern fließen, was in der Natur normalerweise nicht vorkommt.
John Sweeten ist Wasserwirtschaftsingenieur bei den U.S. Army Corps of Engineers.
Das liegt daran, dass man genug Gefälle hat und Betonwände, glatte Kanäle und Abflussrinnen baut. So kann man das Wasser so schnell fließen lassen.
Der Abstieg des Flusses zu einem Flutkanal war beschlossene Sache. Seine einzige Funktion war es nun, Regenwasser in den Pazifik zu leiten. So schnell wie möglich. Eine Wasserautobahn. Seitdem gab es keine großen Überschwemmungen mehr, aber auch keinen Fluss.
Seitdem gab es keine Hochwasserkatastrophen mehr. Niemand glaubt mehr, dass es jetzt ein wirkliches Hochwasserrisiko gibt. Deshalb wollen sie alle möglichen anderen Dinge tun.
In den 1980er Jahren entdeckte der Journalist und Dichter Lewis McAdams den ehemaligen, in seiner Zwangsjacke aus Beton gefesselten Fluss. Er war mit Zäunen abgesperrt, Zutritt war bei Strafe verboten. McAdams gründete The Friends of the Los Angeles River, eine Organisation, die sich für die Rückkehr des Flusses in das Bewusstsein der Stadt einsetzt.
And then people began to rediscover like old movies.
Und dann begannen die Leute ihn wie alte Filme wiederzuentdecken. Ah, der Los Angeles River. Hey, was ist damit? Sieh mal, das war wirklich toll. Vielleicht können wir wieder etwas mit ihm machen. Cecil DeMille sagt, komm zurück ins Studio. Aber dieses Mal geht es wirklich um eine Hauptrolle. Ja, es braucht ein kleines Facelifting. Aber warum nicht?
Doesn't everybody in Hollywood do that?
Der wohl kühnste Traum ist es, den Fluss aus seinem Betonbett zu befreien, ihm seine Freiheit zurückzugeben, mäandernd und natürlich zu fließen. Zumindest auf der ganzen Länge wird das vorerst ein Traum bleiben. Zu dicht sind seine Überschwemmungsgebiete bebaut. Trotzdem, in den letzten 40 Jahren hat sich viel getan. So ist der Fluss offiziell wieder ein Fluss. Hellblaue Schilder mit LA River und dem Bild eines Fischreiers zeugen davon. Entlang des Flusses hat die City of Los Angeles Land für dringend benötigte Parks gekauft. Es gibt neue Brücken und Wege für Spaziergänger und Fahrradfahrer. An einigen Stellen, wo der Flussboden nicht betoniert ist, wachsen Bäume und Pflanzen in seinem Bett. Im Sommer kann man hier Kajak fahren. Auf insgesamt 15 Kilometern soll der Fluss revitalisiert werden. Vielleicht sogar ein Ufer zu einem Park hin geöffnet werden, wo das dringend benötigte Wasser versickern und den Grundwasserspiegel auffüllen könnte, anstatt einfach nur ins Meer zu fließen. Im Jahr 2022 wurde ein Masterplan für den LA River verabschiedet.
For almost 100 years, even longer.
Seit fast 100 Jahren lebt L.A. mit dem Rücken zum Fluss. Ich möchte, dass L.A. sich dem Fluss zuwendet und ihn als Teil der natürlichen Landschaft, als Teil einer lebendigen Landschaft betrachtet, als Teil eines sozialen Lebens, als Teil eines Geschäftslebens und seine Rolle versteht, die sich durch die Stadt zieht. Wenn wir dieses Bewusstsein ändern können, wird alles andere folgen.
If we can change that consciousness, I think a lot of other things will follow.
Momentan ist nur eines sicher. Für das Comeback des LA Rivers wird es nach wie vor einen langen Atem brauchen.
Der LA River, Fluss da, wo Los Angeles einst an einem Fluss entstanden und ihr ihren Namen gegeben hat. Ein breites Betonbett, in dessen Mitte die meiste Zeit des Jahres nur ein dünnes Rinnsal fließt. Also eigentlich ja ein schlechter Scherz von einem Fluss. Und doch ist kaum ein Fluss so berühmt und gleichermaßen so unbekannt wie dieser River, denn er ist ein ikonischer Ort und Schauplatz für unzählige Filme und Fernsehserien. Martina Groß hat dem LA River einen Besuch abgestattet. Von hier aus reisen wir über das Meer nach Serbien und das zunächst musikalisch zu dem Boban Marković Orchester. Und das ist ein berühmter serbischer Trompeter aus einer Roma-Familie stammend, gemeinsam mit seinem Orchester, die gemeinsam in Serbien regelrecht Superstars sind. Roditeljska Sreka um den bekannten serbischen Trompeter Boban Marković und seinem Orchester. Subotica, sagt Ihnen das was? Das ist eine Stadt im Norden Serbiens mit traditionellen und imposanten Gebäuden im Jugendstil. Doch hierzulande ist Subotica nur wenigen ein Begriff. Linda Peikert war vor Ort und nimmt Sie und uns mit auf die Reise zu der Stadt nahe der ungarischen Grenze.
Wir sind die unbekannteste Stadt in Europa, von den Städten, die eigentlich bekannter sein sollten.
Sagt Attila Novak. Er ist mittleren Alters, zu Teilen seiner Kindheit in Deutschland aufgewachsen, aber mit dem Herzen voll und ganz zu Hause in seiner Heimatstadt Subotica im Norden Serbiens. Seit Jahren bietet der Englisch- und Spanischlehrer Stadtführungen für Touristen an. Die Gruppen aus Ungarn werden kleiner, aus Deutschland kommen bisher noch zu wenige, findet er. Dabei habe die Stadt doch einiges zu bieten. Wegen leichten Nieselregens schlägt Attila Novak vor, zuerst das Rote Rathaus im ungarischen Jugendstil zu besuchen. Durch eine schwere Holztür gelangt man in das Innere des riesigen Gebäudes.
Es ist auch eines der 7 architektonischen Wunders von Serbien. Es ist dann der Ausdruck und die Krone eigentlich der Ambitionen, die die Stadtverwaltung Anfang des 20. Jahrhunderts hatte.
Blumen, Herzen und Pfauen finden sich in den zahlreichen Malereien und kunstvollen Einrichtungen.
Die Eisenbahn kam hier 1869 an. Und ab dann, in den 30 Jahren, also bis wir zur Jahrhundertwende kommen, verändert sich die Stadt vollkommen. Das, was wir heute im Zentrum sehen, wurde eigentlich alles nach diesem Zeitpunkt gebaut.
Die pastellfarbenen Gebäude säumen die mit Kopfstein gepflasterten Straßen. Auf einem kleinen Markt, direkt vor dem Rathaus, werden Fleisch, Käse und lokale Spezialitäten verkauft. Bei genauerem Betrachten der Fassaden in der Innenstadt fallen aber kleine Brüche im Stadtbild auf.
Leider seit 2001, also nach dem Fall des Milosevic-Regimes, als hier so ein Aufschwung erwartet wurde, seit dem Zeitpunkt verschwinden immer mehr diese alten Gebäude leider. Und es sind vielleicht manchmal wirklich nicht imposante Gebäude, aber sie haben auch zu dieser Stimmung beigetragen, die man hier so erlebt, also dieses Flair.
We all the time are writing some kind of stories that other media don't write.
Wir schreiben Texte, die andere nicht schreiben. Wir schreiben zum Beispiel über alte Gebäude, die unsere lokale Regierung zerstört, weil es Investoren gibt, die an deren Stelle Neubauten hinstellen möchten. Diese Straßen sind denkmalgeschützt. Trotzdem haben sie 3 alte Gebäude abgerissen. Danach waren die Einwohner und Einwohnerinnen sehr verärgert.
Natalia Jakovlevic ist lokale Journalistin. Auch sie mag, genau wie Attila Novak, ihre bescheidene Heimatstadt und hat gemeinsam mit 3 weiteren Frauen das Online-Magazin Maglovistak gegründet. Die Einnahmen reichen nicht zum Leben, aber den Frauen ist es wichtig, über das Gemauschel der Lokalpolitik und die Interessen der Bevölkerung zu schreiben.
I think maybe women have much more energy.
Vielleicht haben Frauen mehr Kraft und Energie, etwas zu verändern. Wir sind nicht nur Journalistinnen, wir wollen auch etwas in unserer Gesellschaft verändern. Die Regierung muss der Bevölkerung gegenüber offener sein und ihr besser zuhören.
Zurück in der Altstadt von Subotica. Die Straßen sind tendenziell eher leerer als in anderen Städten. Dabei leben etwa 100.000 Einwohner in der malerischen Stadt. Attila Novak steuert auf eines der bekanntesten Gebäude zu, die Synagoge.
Wir haben eine ziemlich starke jüdische Gemeinde, klein in Zahlen, aber sehr bedeutend.
Erzählt Stadtführer Attila Novak.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts, bei einer Einwohnerzahl von 100.000, es war dann 3% der Bevölkerung war jüdischen Ursprungs. Aber diesen 3% ist es zu verdanken, dass die Stadt sich dann auf einmal schlagartig in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so entwickelte und dass sie zu der drittgrößten Stadt wurde, weil diese 3%, die diese Fabriken gegründet hat und die auch den Handel auf dieses Niveau brachte, auf dem es war.
Das sei der einzige Zeitpunkt in der Geschichte, in der Subotica zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sei. Während die Einwohnerzahlen in anderen serbischen Städten stiegen, wächst Subotica nicht. Aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts stammt auch die Synagoge.
Es ist das erste Gebäude in dieser Variante des Jugendstils in der Stadt. Also sie haben die ungarische Variante des Jugendstils hier in die Stadt gebracht. Es zeugt von dem Mut der damaligen jüdischen Gemeinde, anstatt den gängigen Schablonen etwas Neues erschaffen konnten und sie genau mutig genug waren, um vielen der geltenden Traditionen zu brechen.
Herzen und Blumen, Merkmale traditioneller ungarischer Muster, zieren das imposante Gebäude mit 5 Kuppeln.
Das war schon einmal mutig, weil die anderen Synagogen in diesem Teil von Europa so gebaut wurden, dass sie sich im Stil den Gebäuden in ihrer Umgebung anpassen. Das war so eine Art, die Nachricht zu übermitteln, dass sie so sind, wie die anderen Bürger der Stadt nicht anders sind. Und hier haben sie sich gewagt, etwas ganz anderes zu bauen, was keinem anderen Gebäude ähnelte.
Von den 4000 Jüdinnen und Juden, die in den 1940er Jahren in Subotica gelebt haben, sollen quasi alle deportiert worden sein. Zurück kamen nur wenige. Heute sollen noch etwa 270 Personen mit jüdischen Wurzeln in Subotica leben, davon etwa 50 bis 100 religiöse Jüdinnen und Juden. Die Synagoge haben sie der Stadt geschenkt. Zu hoch wären die Instandhaltungskosten. Heute finden in der Synagoge unter anderem Konzerte und Kulturveranstaltungen statt. Wer nach einem langen Stadtspaziergang eine Stärkung braucht, findet die bei Bates. Die silberfarbenen Platten sind gut gefüllt, die Kellner eilen hektisch zwischen Küche und Gästen hin und her.
Es ist kein Restaurant, es ist eine Kafana. Das ist ein großer Unterschied, aber für den Begriff gibt es keine Übersetzung. Wir bieten selbstgemachtes, selbstgekochtes, traditionelles, serbisches und ein bisschen ungarisches Essen an.
Demian Balanjay arbeitet bereits seit über 10 Jahren in der Gastronomie. Von Eintöpfen hin zu Barbecue können sich die Gäste hier durch die serbischen Spezialitäten schlemmen. Für alle, die unentschlossen sind, hat Demian Balanjay einen Tipp.
Ich mag Kutteln. Ich mag Kutteln sehr gerne. Es gibt 3 oder 4 verschiedene Arten, sie zuzubereiten. In Serbien kochen wir sie oder backen sie im Ofen. Wir haben Rakia. Ihr habt Schnaps. Ihr solltet das probieren.
Subotica im Norden Serbiens, nahe der ungarischen Grenze, mit traditionellen und imposanten Gebäuden im Jugendstil. Und meine Kollegin Linda Peikert war für uns dort. Kasia, Jazz und lateinamerikanischer Karneval musikalisch vermengt hier im Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Und damit endet unsere heutige Sendung, wenn Sie wollen. Hören Sie uns dann kommende Woche mit neuen Reisenotizen, dann unter anderem nach Nordfriesland und in die algerische Sahara. Bis dahin erreichen Sie uns mit Ihren Eindrücken auch immer per E-Mail unter sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Susan Sari.